Ja, ich begrüße euch ganz herzlich an diesem Sabbatmorgen. Ich hätte nicht erwartet, dass so viele Geschwister heute erscheinen. Es freut mich ganz besonders, dass wir diese große Gemeinschaft miteinander haben dürfen an diesem wunderschönen Sabbattag. Ich möchte gleich zum Thema kommen, dass wir uns ein wenig Zeit einsparen. Ich möchte heute etwas fortfahren in dem Thema, das wir gestern begonnen haben. Und etwas die Gedanken vertiefen, die wir gestern angefangen haben zu besprechen. Es geht um Gerechtigkeit durch den Glauben für die, die neu dazugekommen sind. Und wir haben gestern versucht aufzuzeigen, wie wir von Natur aus in Adam, im ersten Adam, hineingeboren wurden. Wie wir sein Leben ererbt haben. Wie wir von Geburt an sein gefallenes Wesen, seine gefallene Natur in uns tragen. Und als Adam sündigte, waren wir, alle die wir hier sitzen und die gesamte Menschheit, in Adam. Und wir sündigten in ihm, als er sündigte. Und das sind Tatsachen, die wir als allererstes, wenn wir begreifen wollen, was Gerechtigkeit durch den Glauben überhaupt ist, verstehen müssen. Dass wir das gefallene Leben Adams haben. Und als solche sind wir unfähig. Unfähig, Gutes hervorzubringen. All unsere Taten, all unsere Werke sind vollkommen schlecht. Und das ist ein Riesenproblem, mit dem viele Menschen zu kämpfen haben. Anzuerkennen, dass in mir nichts Gutes wohnt. Sehr viele Menschen versuchen durch religiöse Übungen, durch fromme Leistung, sich Gerechtigkeit anzueignen. Und sie sagen, gut, Erlösung geschieht durch den Glauben. Aber Heiligung geschieht durch Werke. Und das ist ein Irrweg, Geschwister. Denn alles, von Anfang bis zum Ende, ist ein Geschenk Gottes. Die Erlösung, die Heiligung, die Vollkommenheit, die wir von Christus bekommen, das ewige Leben, alles ist ein Geschenk. Und es kommt als ein Paket. Und dieses Paket ist in Christus. Christus ist unser Alles. Und diesen Gedanken wollen wir heute etwas nachgehen. Um diesen Gedanken zu bekräftigen, dass in uns nichts Gutes existiert, möchten wir Jesaja aufschlagen. Schlagt mir bitte Jesaja 64 auf. Und dort sehen wir ganz deutlich, was Gott von unserer Gerechtigkeit hält. Jesaja 64, Vers 5. Hier heißt es, aber nun sind wir alle wie die Unreinen. Wie viele? Alle. Es heißt dort, alle. Aber nun sind wir alle wie die Unreinen und all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Nun hier spricht es von der Perspektive Gottes von unserer Gerechtigkeit. Was Gott von unserer Gerechtigkeit hält. Wie er unsere Gerechtigkeit betrachtet. Und das ist wichtig, Geschwister. Denn Menschen mögen vieles, was Menschen tun, gerecht nennen. Aber es gibt nur eine einzige Gerechtigkeit, die wirklich Gerechtigkeit ist. Und das ist Gottes Gerechtigkeit. Nun, wenn er uns betrachtet, sagt er, wir sind alle wie die Unreinen. All unsere Gerechtigkeit ist ein beflecktes Kleid. Es ist interessant zu bemerken, dass im hebräischen Grundtext hier das Wort beflecktes Kleid im ursprünglichen Text, dort steht etwas anderes. Dort steht wie ein Menstruationskleid, wie ein Menstruationslumpen. Und es ist interessant, denn gerade bei den Juden, die durch die Wüste zogen und die so nicht diese sanitären Möglichkeiten hatten, wie wir heute. Bei denen war das eine sehr negative Sache. Und sie wussten ganz genau, was Gott damit meint. Wenn er sagt, wie ein Menstruationslumpen. Wir wissen, dass die Frauen darin die Regel aufgefangen hatten. Und es war etwas absolut Negatives. Die Frau durfte sich nicht einmal auf das Bett setzen. Wenn sie das tat, musste alles verbrannt werden und so weiter. Und Gott vergleicht diesen Lumpen mit unserer Gerechtigkeit. Das ist sehr wichtig, dass wir das begreifen. Aus Gottes Sicht hat der Mensch in sich selbst, ohne Christus, gar keine Gerechtigkeit. Ganz im Gegenteil. In uns entstehen Krankheiten, in unserer Natur. Aus unserer Natur kommen alle schlechten Taten. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. All das, was in unserem Herzen ist, ist schlecht. Von Natur aus, von Geburt an. Und genau das möchte Gott uns sagen. Wer diesen ersten Schritt verpasst hat, der wird den zweiten Schritt auch nie tun, nämlich die völlige Übergabe und das völlige Absterben des eigenen Ichs. Unser Ich muss sterben. Es kann weder verbessert werden, noch kann es repariert werden, noch geheiligt werden. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das Einzige, was Gott in unserer Natur tun kann, ist diese Natur zu töten. Und deswegen muss jeder Einzelne von uns sterben. Und er muss die Neugeburt in Christus erfahren. Nur allzu lange haben wir diese Neugeburt missverstanden. Wir haben gedacht, dass Christus auf die Erde kam, er hier ein perfektes Leben gelebt hat und er unsere Sünden weggenommen hat. Und viele sagen, und das ist diese sogenannte billige Gnade. Schau, er hat für uns gelitten, er hat unsere Sünden weggenommen und jetzt können wir leben, wie wir wollen. Wir können sündigen, wir können es ja sowieso nicht besser. Bis zum Schluss, bis Christus kommt, werden wir sündigen. Aber das macht nichts, denn er hat unsere Sünden weggenommen. Hat er sie uns nur weggenommen oder nicht? Es ist interessant, dazu ein paar Verse zu lesen. Ist es überhaupt möglich, Sünde zu überwinden? Ich habe sehr viele Geschwister, gerade aus der Adventgemeinde, gesprochen, die zu mir gesagt haben und vehement behauptet haben, es ist unmöglich, Sünde zu überwinden. Woher nimmst du diesen Gedanken, sagten sie zu mir. Wir werden bis zum Schluss sündigen. Aber es ist das, was die Schrift lehrt. Ist Christus dazu erschienen und hat uns angeblich die Sünden weggenommen? Aber nicht wirklich, sondern nur so figurativ. Nein, lesen wir ein paar Verse, die das ganz klar sagen. Schlagt mit mir Matthäus 1, Vers 21 auf. Matthäus 1, Vers 21. Ich meine, das Neue Testament ist voll von diesen Gedanken. Wir wollen nur ein paar Verse dazu lesen, die als Beispiel dienen sollen für all diese Masse von Versen, die das klar bezeugen. Matthäus 1, Vers 21, dort heißt es, und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das war der Auftrag Jesu, das war die Aufgabe, zu der er gekommen war, um uns zu retten von unseren Sünden, uns zu befreien von unseren Sünden. Nun, wann geschieht das? Wann befreit er uns von unseren Sünden? Irgendwann, wenn die Probezeit dann zu Ende gegangen ist und das Sonntagsgesetz kommt, und dann kommt irgendeine Kraft. Wisst ihr, viele Geschwister warten auf ein Ereignis. Und es ist ein Irrweg. Es ist ein großer Irrtum, den sie machen. Sie warten auf eine Zeit, und sie nennen es die Zeit der Erquickung, wenn der Spätregen fällt, und sie sagen, wenn dieser Spätregen fällt, dann werden wir erst bereit gemacht. Dann werden wir versiegelt sein. Aber das lehrt die Schrift nicht. Die Schrift lehrt heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, damit wir in seine Ruhe eingehen können. Lesen wir noch einen Vers. Schlagen wir 1. Johannes auf. 1. Johannes 1, Vers 7. Hier heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Dazu ist das Blut Jesu vergossen worden, damit es uns rein macht von aller Sünde. Wenn wir jetzt ein wenig weiterlesen, hier heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Viele Geschwister haben diesen Vers benutzt und haben gesagt, schau einmal, hier steht's. Wenn du sagst, du bist ohne Sünde, dann bist du ein Lügner. Aber es ist offensichtlich, dass es hier um unseren Zustand geht, ohne Christus, um den Zustand ohne Christus. Wer ohne Christus sagt, ich bin ohne Sünde, der ist ein Lügner. Denn wir sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Das ist ein Fakt. Aber es geht weiter. Schaut einmal in Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns. Viele bleiben dabei stehen, sagen, er vergibt uns. Punkt. Nein, da bleibt er nicht stehen, sondern er sagt, und vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er möchte uns nicht nur die Sünden vergeben, sondern er möchte uns diese Natur wegnehmen. Er möchte uns ein neues Herz schenken. Denn dieses Herz, das wir haben, das wir von Adam bekommen haben, diese Existenz, dieses Leben, das in uns ist, seit der Geburt, ist schlecht, ist absolut schlecht. Und deswegen vergleicht es Gott mit einem unreinen Kleid. Wenn es dann weiter heißt, in Kapitel 2 von 1. Johannes, dort heißt es dann, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Nun, das ist interessant. Wenn Johannes gewusst hätte, dass das Überwindung von Sünde unmöglich ist, hätte er das geschrieben? Nein, er wusste es ganz genau, denn er hat es selbst erlebt. Er hatte die Neugeburt selbst erlebt und deswegen wusste er es, dass Freiheit von Sünde hier und jetzt geschehen kann. Und deswegen sagt er,
Mein Brief, ich schreibe euch meinen Brief, damit ihr nicht sündigt. Kein einziger muss von uns sündigen. Es gibt keine einzige Bibelstelle, die besagt, wir müssen sündigen. Und es gibt keinen Ausweg. Ja, solange wir im ersten Adam sind, gibt es keinen Ausweg. Aber in dem Moment, wenn wir durch die Neugeburt in Christus hineingeschaffen werden, in dem Moment sieht alles ganz anders aus. Wenn sein Leben in uns ist, das vollkommen rein und vollkommen heilig ist, dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Wie halte ich die Gebote? Was tue ich morgen? Was möchte der Herr von mir? Sondern der Herr wird sein Leben in uns leben. Und dann muss kein einziger von uns sich mehr Sorgen machen, ob wie ich die Gebote halten muss und wie ich Gottes Willen tun muss. Sondern Christus selbst wird diese Dinge übernehmen. Denn, Geschwister, unser Problem ist nicht, gegen die Sünde anzukämpfen. Das war nie das Problem eines Christen. Das ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Wir können nicht gegen Sünde ankommen. Wir können Satan nicht besiegen. Und schon gar nicht unser kaputtes Herz. Aber Christus kann es. Christus hat es bereits vor 2000 Jahren. Er hat die Sünde in seinem Fleisch verdammt vor 2000 Jahren. Nun, unser Problem ist also nicht, wie wir Sünde überwinden, sondern unser Problem ist, wie kommen wir in Christus hinein? Wie bekommen wir seine Existenz, sein Leben in uns? Dieses neue Herz, diese neue menschliche Rasse, wie kommen wir da hinein? Das soll unser Problem sein. Deswegen ist unser Problem nicht, Sünde zu überwinden. Das war nie das Problem. Denn wir können nicht gegen Sünde ankommen. Aber Christus kann und er hat die Sünde überwunden vor 2000 Jahren. Lesen wir noch einen Vers. In Kapitel 3, natürlich. Schlag dann mal in 1. Johannes Kapitel 3 auf. Und viele Menschen betrachten Johannes als einen Extremisten. Er hat sehr, sehr extreme Ansichten, was Überwindung von Sünde angeht. Und er spricht die Wahrheit. Hier lesen wir zum Beispiel in Kapitel 3, Abvers 3. Und jeder, der solche Hoffnung auf sich hat, der reinigt sich, wie auch jener reinigt. Wer Sünde tut, der tut auch das Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Vers 6. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Das ist ein hartes Wort. Ist hochinteressant. Der sündigt nicht. Wie viele haben gesagt, ja, ich bin Christ geworden. Oh, der Herr hilft mir. Er ist bei mir. Aber wenn es darum geht, hat der Herr alle Sünden, alle dir bekannten Sünden in dir überwunden. Dann heißt es, naja, ich habe hier und da noch meine Probleme mit diesem und jenem. Aber es ist nicht zur Realität geworden in ihrem Leben. Aber dazu ist der Sohn Gottes erschienen. Das bedeutet, wir haben kein Recht dazu, an unseren Sünden festzuhalten. Er hat uns gekauft, jeden einzelnen von uns. Vor 2000 Jahren hat er sein Blut vergossen, sein kostbares Blut. Er hat jeden Einzelnen gekauft, wir gehören ihm samt unseren Sünden. Wenn also einer anfängt, die Sünde und versucht, die Sünde zu überwinden aus eigener Kraft, nimmt er das, was von Christus, das, was ihm rechtmäßig gehört, was er gekauft hat, mit seinem Blut. Er nimmt ihm seine Aufgabe ab und versucht etwas Unmögliches. Schwester Weiß schreibt in Der Weg zu Christo, glaube ich, ist das. Sie schreibt dort, wer versucht, die Gebote aus eigener Kraft zu halten, versucht etwas Unmögliches. Und gerade Adventisten sind ein Volk und ich persönlich bin überzeugt davon. Ich bin überzeugt von der Ewigkeit der Gebote, von der ewigen Gültigkeit der Gebote. Aber ich bin nicht überzeugt davon, dass die Gebote aufgerichtet werden, indem ich versuche, die Gebote zu halten. Das glaube ich nicht. Vielmehr, dass Christus die Gebote in uns hält. Er ist auch der Einzige, der die Gebote halten kann. Denn er ist der Einzige, der so ist wie Gott. Der den Charakter Gottes hat, der die Natur Gottes besitzt, von Natur aus. Und deswegen ist er der Einzige, der die Gebote halten kann. Gott wusste das, deswegen hat er Christus gesandt. Stellt euch vor, es wäre möglich, in unserem Fleisch die Gebote zu halten. Hätte Christus dann kommen müssen und sterben müssen? Es wäre überhaupt kein Bedarf da gewesen, denn jeder, der sich nur genug anstrengt, sich genug diszipliniert, in die Schule geht und viel lernt, was Tugenden angeht,
dann kommt er irgendwann dorthin, dass er selbst aus eigener Kraft die Gebote anfängt zu halten. Aber das ist eine Irrlehre. Es hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Das Evangelium sagt, wir können es nicht. All unsere Gerechtigkeit ist für ein beflecktes Kleid. Und deswegen brauchen wir die Gerechtigkeit Jesu. Und das ist das Wunderschöne daran, dass das alles ein Geschenk ist. Wisst ihr nicht, dass Christus alles getan hat vor 2000 Jahren? Und wir brauchen es nur noch anzunehmen. Es liegt vor uns. Ich habe mal die Geschichte erzählt von einem Menschen, der auf der Straße lebt und ihn hungert. Und es kommt ein Mann vorbei, der wohlhabend ist, der viel hat. Und er sieht diesen Menschen abgemagert und er sagt, komm mit mir. Und er nimmt ihn mit nach Hause. Und er deckt einen Tisch für ihn. Und der Mann sagt, ich habe so einen Hunger. Könnten Sie mir bitte was geben? Ein Stück Brot vielleicht oder irgendetwas. Und der Mann sagt, in 5 Minuten ist alles gedeckt. Und sie decken ihm den Tisch und sie bereiten alles vor. Und der Tisch ist voll gedeckt mit den besten Köstlichkeiten. Und der Mann sitzt da und schaut sich alles an und sagt, wissen Sie, ich habe so einen Hunger. Könnten Sie mir vielleicht ein Stück Brot oder irgendetwas geben? Mich hungert so sehr. Und der Mann sagt, es liegt alles da. Bitte bedienen Sie sich, jetzt gehört alles Ihnen. Sie sind mein Gast heute. Und er sagt aber, verstehen Sie, ich habe so viel Hunger. Könnten Sie mir nicht irgendetwas geben zu essen? Und der Mann denkt sich, was ist mit dem los? Es liegt alles vor ihm. Warum nimmt er es denn nicht? Warum isst er denn nicht? Und wenn wir das übertragen auf unsere Erfahrung, Geschwister, es ist dasselbe. Christus hat vor 2000 Jahren alles getan, aber wir versuchen durch fromme Übungen und durch religiöse Leistung das zu erreichen, was Christus vor 2000 Jahren uns als Geschenk dargereicht hat. Und bis auf den heutigen Tag steht er da und reicht jedem Einzelnen von uns das ewige Leben als ein Geschenk dar. Denn es ist ein Geschenk, es ist nichts, was wir uns erarbeiten können. Weder die Heiligkeit, weder die Vollkommenheit, das ewige Leben, nichts können wir uns erarbeiten oder durch Werke aneignen. Es ist ein Geschenk und dieses Geschenk müssen wir im Glauben annehmen. Was bedeutet das, im Glauben anzunehmen? Es bedeutet im Glauben, es bedeutet zu glauben, dass das, was Gott sagt, Wahrheit ist. Ihm Recht zu geben und uns zu bedanken dafür, dass wir dieses ewige Leben schon haben. Nicht, weil ich etwas empfinde, nicht, weil ich eine Wärme in meiner Brust spüre oder einen Heiligenschein oben auf dem Kopf habe. Der wäre schön schief, sagte man einer. Nein, sondern im Glauben zu sagen, jawohl, ich glaube das, was du sagst, Herr. In mir ist nichts Gutes. Alles, was ich versuche, ist schlecht. Ich muss mich dir übergeben. Alles, was ich habe, unter deinen Willen stellen. Und dann geschieht eine Neuschöpfung in uns. Es ist eine Schöpfung, Geschwister. Die Neugeburt ist nicht etwas, was wir uns durch Werke aneignen. Die Reue, angefangen von dem ersten Punkt bis zum letzten Punkt, ist alles Gottes. Er hat uns alles als ein Geschenk dargeboten. Wir können es annehmen durch den Glauben. Lesen wir noch ein paar Verse, die das bestätigen. Wenn wir weitergehen, ein paar Verse, dort heißt es in Vers 9 von 1. Johannes Kapitel 3. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen. Denn sie sind von Gott geboren. Und das ist interessant. Johannes geht sogar so weit zu sagen, dass diejenigen, die von Gott geboren sind, die können nicht sündigen. Nicht, dass sie dass sie sich anstrengen und schwitzen und sagen, ich werde nicht mehr, ich versuche mein Bestes. Und 5 Minuten später sind sie sofort wieder in ihrer Sünde, wenn sie es aus eigener Kraft versuchen. Aber wenn wir das Geschenk annehmen und das Leben Christi in uns wohnt, dieses heilige Leben, Christus ist kein Knecht der Sünde. Deswegen, wenn Christus in uns wohnt und in uns lebt, dann existiert keine Sünde mehr in uns. Wir sündigen natürlich nicht mehr, wenn wir uns dafür entscheiden, tot zu bleiben, unser Leben täglich, stündlich Christus zu übergeben, damit er damit machen kann, was wir nicht tun. Es ist interessant, dass Schwester White es folgendermaßen beschreibt. Was ist Gerechtigkeit durch den Glauben? Wurde mal an Sie gestellt, die Frage, nach 1888, nach diesem bedeutungsvollen Ereignis. Und sie sagte, Gerechtigkeit durch den Glauben ist die Ehre des Menschen in den Staub zu legen und für ihn das zu tun, was er aus eigener Kraft nicht tun kann. Das ist Gerechtigkeit durch den Glauben. Die Ehre des Menschen in den Staub zu legen
Und das ist ein hartes Los für viele. Sie können nicht akzeptieren, dass ihre Ehre in den Staub gelegt werden muss. Sie können es nicht akzeptieren, dass sie alles aufgeben müssen. Dass sie dem Herrn alles übergeben müssen. Und so versuchen sie, das, was ihnen fehlt, diese Lücke, auszustopfen durch ihre eigene religiöse Leistung. Und sie denken sich, ich habe nun so viel Gutes getan, jetzt kann mich Gott unmöglich abweisen. Ich habe so viel Gutes getan, und wie viele werden es sein, die zum Schluss zu Christus kommen und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Kranke geheilt und so weiter? Und Christus sagt, ich kenne euch nicht, weiche von mir. Ihr Gesetzesübertreter. Das ist das Problem, weil Christus nicht in ihnen lebt, sondern sie durch eigene religiöse Leistung versucht haben, diese Gerechtigkeit, die man nur durch den Glauben annehmen kann, die nur erhältlich ist durch den Glauben an Christus, die versuchen sie, sich selbst aufzurichten. Nun, es ist interessant, er sagt, Gottes Kinder können nicht sündigen, denn sie bleiben in Gott. Wenn wir noch ein paar Verse lesen, in 1. Johannes 5 und dort die Verse 4 und Vers 18 noch dazu. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht unsere Leistung, nicht unsere Werke. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was ist Welt? Welt, wir wissen, wird hier gleichgestellt mit Sünde. Die Sünde zu überwinden ist nicht ein Akt, nicht ein Werk, das von uns geschieht, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Überwindung von Sünde ist ein Geschenk, das wir annehmen. Und es ist nicht etwas, das uns Gott unabhängig oder getrennt von Christus gibt. Wie ich sagte, es kommt als ein Paket. Und dieses Paket ist in Christus. Wir müssen in Christus hineingezeugt werden von oben. Und nur so haben wir Anteil an der göttlichen Natur. Lesen wir Römer 6. Ja, Vers 18 wollten wir noch lesen. Und zwar in 1. Johannes 5, Vers 18. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er. Und der Böse tastet ihn nicht an. Und das sind harte Worte für diejenigen, die sagen, wir werden bis zum Schluss sündigen. Denn das ist nicht so, Geschwister. Das ist nur eine Entschuldigung von vielen Menschen für ihre eigenen Sünden. Sie schauen in ihr Leben zurück und sehen ein Leben eines von ständigem Auf und Ab. Sie sehen, dass sie nur noch gefallen sind. Gefallen und wieder aufgestanden. Gefallen und wieder aufgestanden. Und das ist ihre ganze Lebenserfahrung. Anhaltenden und sofortigen Sieg haben sie noch nicht erlebt. Und so sagen sie, nein, es kann nicht sein. Aber Christus verlangt von uns nicht, dass wir das begreifen, wie es sein kann, dass er in uns lebt. Dass er in uns hineinkommt. Das alles ist ein Geheimnis und wir müssen es durch den Glauben annehmen. Aber Tatsache ist, dass er in uns lebt, in dem Moment, wenn wir es im Glauben annehmen. Wenn wir sagen, ja, ich glaube das. Ich glaube, dass du vor 2000 Jahren gestorben bist und auferstanden bist, damit du in mir lebst. Wir sind mit ihm gekreuzigt, aber wir sind auch mit ihm auferstanden. Warum? Weil wenn wir von gestern noch, wenn uns noch etwas übrig geblieben ist von gestern. Und wir haben gesagt, wir konnten nicht wählen, ob wir im ersten Adam sein möchten oder nicht. Als wir geboren wurden, keiner von uns konnte wählen, ob er diese gefallene Natur haben möchte oder nicht. Sondern jeder hat sie bekommen, automatisch, von Natur aus. Durch Geburt. Und jeder einzelne von uns, ob er es will oder nicht, das ist eine Tatsache. Besitzen ein vollkommen schlechtes Herz. Eine gefallene Natur, eine sündige Natur. Nun genauso, ohne Zutun unserer eigenen Werke, nehmen wir durch den Glauben das Leben Jesu an. Wir werden von oben in Christus hineingezeugt. Fortan hat keiner von euch mehr eine eigene Identität, sondern Christus ist alles in allem. Fortan lebt Christus in jedem Einzelnen, der sich für ihn entscheidet. Das ist interessant. Deswegen sind wir Glieder an seinem Leibe. Wisst ihr, das Evangelium zeigt uns einen Menschen, eine Figur. Und diese Figur hat einen Riesenkopf und einen ganz kleinen Körper, einen verkümmerten Körper mit kleinen Gliedern und nicht ausgewachsenen Gliedern. Und diese Glieder sind wir. Und sehr oft haben wir gehört, ja, die Glieder sind die Gemeinde. Die Glieder ist die Gemeinde und dann hat man diese Gemeinde bezogen auf eine Organisation. Auf eine irdische Organisation. Aber Geschwister, das hat damit nichts zu tun. Jeder auf der ganzen Welt, der Christus angenommen hat, gehört zur himmlischen Familie und ist ein Glied am Leibe Jesu. Es hat nichts mit einer irdischen Organisation zu tun, mit irdischen Büchern, wo unsere Namen drinstehen. Das hat nie jemanden gerettet. Das ist Katholizismus, wenn irgendjemand zu euch das sagt. Das ist der katholische Gedanke. Entweder du gehörst zur Mutterkirche oder du bist verloren. Das ist Katholizismus. Was wir verstehen müssen ist, dass uns Zugehörigkeit zu irgendeiner Gemeinde nicht rettet. Es geht nicht um eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung, Mensch-zu-Organisations-Beziehung, sondern es geht um die Beziehung von Mensch zu Gott. Und dazwischen darf niemand hinein. Jones, A.T. Jones war damals ein starker Verfechter, er war ein starker Lehrer, dieser Lehre über die Gemeinde. Einige kennen von euch das Buch, Wer ist die Gemeinde? Und auch Freiheit in der Religion. Ich habe es draußen auf dem Tisch gesehen. Holt es euch, wenn ihr ein gutes Buch lesen möchtet. Freiheit in der Religion. Nichts und niemand darf zwischen uns und Gott gelangen. Kein Mensch hat das Recht. Kein Wesen, weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde, hat irgendein Recht, zwischen uns und Christus zu gelangen. Christus ist die einzige Person, mit der wir die Beziehung haben müssen. Und dann sind wir Glieder an seinem Leib. Und dieses Evangelium zeigt also diesen Menschen. Das Haupt, der Kopf, ist natürlich Christus. Und der Kopf ist voll ausgewachsen, natürlich, weil Christus vollkommen ist. Und vollkommen heilig ist. Aber wir sind verkümmert, wir sind seine Glieder an seinem Leib. Und jetzt schaut einmal, hier wird eine Realität uns gezeigt. Christus ist das Haupt, wir sind seine Glieder. Und zwar buchstäblich. Nicht nur irgendwie symbolisch. Nicht irgendwie symbolisch, dass wir uns denken, ja, Christus ist das Haupt, wir sind seine Glieder, aber in einer symbolischen Art und Weise. Wir sind immer noch, wir gehen immer noch hin und her auf der Welt und der eine existiert da, der andere lebt dort. Aber nein, so ist es nicht. Wir sind alle Glieder an seinem Leib. Deswegen sagte Christus, das Fleisch ist nichts nütze. Wir mögen zwar getrennt sein durch das irdische Fleisch, aber der Geist ist der lebendig macht, sagt er. Deswegen ist der Geist, wenn wir von Neuem geboren sind und jeder Einzelne von uns diesen Geist besitzt, den Geist Jesu in sich hat, dann sind wir alle Glieder an einem Leib und wir stellen eine Person dar und diese Person ist Christus. Deswegen ist jeder Einzelne, der Christus in sich hat und auf der Straße entlang geht, muss zusammen mit Paulus sagen können, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das bedeutet, ich lebe nicht mehr. Wenn wir das logisch zu Ende verfolgen, viele hatten ein Problem damit. Ich habe mal in einigen Predigten gesagt, ich bin Christus. Ich habe die Neugeburt erlebt. Und ich kann euch bezeugen, es gibt keine Identität mehr. Der Erwin Zohr, der mal war, ist Vergangenheit. Der existiert nicht mehr. Der hier steht, der Einzige, den ich in mir kenne, ist Christus. Und das muss jeder Einzelne, es ist keine Anmaßung, Geschwister. Das ist das Evangelium. Das Evangelium fordert es von uns, dass wir das glauben. Jeder, der das nicht glaubt, für den diese Gedanken zu fantastisch sind, um es zu glauben, für den wird es niemals zu einer Realität. Und der hat das ewige Leben verpasst. Denn wenn Christus in dir lebt, wir werden dann später noch ein paar wichtige Verse dazu lesen, die das bezeugen. Gehen wir in unserem Studium etwas weiter. Schlagt mit mir Römer 3, Vers 20 auf. Römer 3, Vers 20. Und diesen Vers haben wir gestern schon gelesen, aber wir wollen ihn heute vervollständigen, etwas näher darauf eingehen. Ab Vers 20 lese ich. Hier heißt es, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm, vor Gott, gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist die Aufgabe der Gebote, das ist die Aufgabe des Gesetzes, die Erkenntnis der Sünde. Damit wir die Gebote betrachten, uns mit den Geboten vergleichen und sehen, dass wir keineswegs auch noch annähernd an die Gebote herankommen, an die Heiligkeit der Gebote. Und aus eigener Kraft keineswegs die Gebote halten können, auf keinen Fall. Dazu dienen die Gebote, damit wir erkennen unseren wahren Zustand. Wenn wir unseren wahren Zustand erkennen, in dem Moment ist die wichtigste, die größte Hürde überwunden. Denn dann kann Gott mit uns das tun, was wir aus eigener Kraft nicht tun können. Gehen wir weiter zu Römer 7. Schlagt mit mir Römer Kapitel 7 auf. Und lesen wir hier ab Vers 12 bis 14. Hier ab Vers 12 heißt es: So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Also die Gebote. Das sei ferne, sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde. Bevor es keine Gebote gab, als es noch keine Gebote gab, davor konnte niemand wissen, was Sünde ist. Denn es gab kein Gebot, das ihm gesagt hat, das ist Sünde. Und deswegen sind die Gebote hinzugekommen, oder das Gesetz als Ganzes ist dazugekommen, damit wir erkennen können, was Sünde ist und damit die Sünde als Sünde sichtbar wird. Und dann heißt es weiter, damit die Sünde als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot, damit wir die wahre Natur der Sünde erkennen. Deswegen ist das Gesetz hinzugekommen. Gott hat das Gesetz gegeben, damit wir erkennen können, dass wir aus eigener Kraft niemals wie Gott sein können. Das ist der Gedanke der New Age Bewegung. Suche den Gott in dir. Buddhismus. Meditiere nur genug. Und du wirst deine Mitte finden. Du wirst den Gott in dir finden. Und die Katholiken gehen irgendwo in dieselbe Richtung, wenn sie versuchen, durch die eigene gebastelte Leiter in den Himmel zu klettern. Durch Bußübungen, durch die ganzen Selbstdisziplinierungen. Und sie fügen sich Schmerzen zu und sie kriechen auf allen Vieren die Treppe hoch und sie fügen sich alle Arten von Schmerzen zu, nur damit sie sich selbst disziplinieren, nur damit sie ihren Geist in den Griff bekommen. Und sie sagen, dass es im Menschen nicht alles Böse ist, sondern im Menschen existiert etwas Gutes. Und wenn ich dieses Gute nur lange genug trainiere, wenn ich nur lange genug Zeit habe, um das zu trainieren und das auszubilden, zu fördern, dann werde ich irgendwann alles Böse in mir überwunden haben. Und es wird nur noch Gutes in mir sein. Das ist die Selbsterlösung. Das ist der selbstgemachte Weg zu Gott. Hat nie funktioniert. Aber wie viele Adventisten habe ich getroffen, die gesagt haben, wir müssen die Gebote halten. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Schwester White sagt es. Ich wundere mich manchmal, haben diese Adventisten was verpasst? Aber die meisten Adventisten, die ich kenne, sagen, wir müssen die Gebote halten. Wir können die Gebote halten. Und dann zitieren sie diese Stelle, wo Christus sagt, und meine Gebote sind nicht schwer. Und sie denken, er meint, ich kann sie halten. Aber Christus hat das nicht gemeint. Seine Gebote sind natürlich nicht schwer, wenn wir von neuem geboren sind. Wenn sein Leben in uns ist und wenn er in uns die Gebote hält, dann sind die Gebote nicht schwer. Dann können wir uns ausruhen in Christus. Und dieses Ausruhen ist für viele ein Anstoß geworden. Wisst ihr, viele meinen, dass diese Religion, dieser Glaube, oder das, was ich hier predige, in einer langweiligen und in einer trägen und faulen Religion ausartet. Sie denken, es würde in einer faulen Religion enden, wenn wir sagen, wir können uns ausruhen in Christus. Wir werden nichts mehr tun, wir brauchen auch nichts zu tun. Sondern Christus tut alles. Aber das ist die Wahrheit. Viele Menschen können das nicht ausstehen. Sie können diesen Gedanken nicht ausstehen. Was bedeutet es? All meine Bemühungen, alles das, was ich mein ganzes Leben lang getan habe, besonders ältere Geschwister unter uns. Ich habe schon mit einer älteren Schwester gesprochen. Sie hat gesagt, mein ganzes Leben habe ich das getan und das getan. Du willst mir sagen, dass das für umsonst ist? Alles, was ich getan habe bislang, all diese guten Dinge, die ich getan habe, diese Taten waren gut in sich selbst. Oh, wenn wir doch wissen würden, was das Evangelium uns wirklich sagt. Alles, was wir tun können, ist Sünde. Wir werden das noch deutlich sehen. Wenn wir weiterlesen hier in Vers 14. Römer Kapitel 7, Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Und wir haben gestern gesagt, was für eine Person, was für einen Menschen verkauft man? Und wir haben gesagt, es sind Sklaven. Man verkauft einen Sklaven. Und Paulus sagt, ich bin ein Sklave der Sünde. Nun, offensichtlich beschreibt er hier seinen Zustand vor der Bekehrung. Und er benutzt dieses Bild stellvertretend für alle Christen vor der Neugeburt. Wir dürfen es nicht missverstehen, dass Paulus hier nach seiner Bekehrung auf dem Weg zu Damaskus so gesprochen hat. Das ist nicht der Fall. Er war frei von Sünde. Und das bezeugt er an anderen Stellen, wo er sagt, ich finde gegen mich nichts. An einer anderen Stelle sagt er, ich kann nichts gegen mich finden, aber dadurch werde ich nicht gerechtfertigt. Das ist interessant. Welcher von uns kann sagen, ich finde nichts gegen mich? Ich weiß noch, wenn ich zurückblicke in mein Leben vor der Neugeburt, wenn ich in der Früh angefangen hätte und ich wäre bis zum Mittag nur gekommen, ich hätte schon eine riesige Liste mit all den Fehlern, die ich begangen habe den ganzen Tag über, mit all den Sünden. Aber dieser Mann sagt, ich finde nichts gegen mich. Ich kann nichts finden, aber dadurch werde ich nicht gerechtfertigt. Aber das ist, was er sagt. Und dann an einer anderen Stelle sagt er, ihr seid unsere Zeugen und Gott ist unser Zeuge, wie heilig und vollkommen wir uns unter euch benommen haben. Würde ich das sagen? Ich habe sehr oft gehört, wenn ein Mensch heute sowas in den Mund nimmt, würde es sofort der Gotteslästerung mit sich geben. Geschwister sagen, du lässt das Gott, was fällt dir ein zu sagen, du bist heilig und so weiter. Aber Paulus sagt das. Und Paulus beschreibt hier eine Erfahrung, die für jeden Einzelnen von uns hier und jetzt greifbar ist. Er sagt, ihr seid Zeugen und Gott ist unser Zeuge, wie vollkommen und wie heilig wir uns unter euch benommen haben. Und das ist interessant, das ist das Leben eines Christen, das ist das Leben des Evangeliums. Das ist das Leben, das uns das Evangelium bezeugt. Alles andere ist außerhalb von Christus und ist zum Tode verdammt. Deswegen ist unsere Aufgabe nicht, Sünde zu überwinden, sondern unsere Sorge muss sein, wie erreiche ich diesen Ort in Christus? Das muss es sein. Wenn wir weiterlesen hier, ein paar Verse. In Vers 17 heißt es, so tue nun nicht ich es, ab Vers 15, damit wir den Zusammenhang sehen. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und das scheint, wir haben gesagt gestern, wie eine Entschuldigung. Das erscheint wie eine Entschuldigung. Er sagt, ich tue es nicht, ich kann es nicht anders. Die Sünde, die in mir wohnt, die tut es. Aber es ist eine Wirklichkeit, es ist die Realität, Geschwister. Es ist ein Gesetz. Lesen wir einmal weiter, er beschreibt es selbst. Er sagt, denn ich weiß, Vers 18, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz. Das Gesetz Gottes, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Natürlich, das Gesetz sagt, Ehebrecher, du musst sterben. Dieb, du musst sterben. Lügner, du musst sterben. All diese Dinge. Das Gesetz ist da, um uns zu zeigen, wer wir sind. Das bedeutet, nicht unsere Taten sind das Problem, sondern das Herz. Denn aus dem Herzen kommen die Taten. Deswegen ist es Kindergartenkram, wenn wir anfangen mit den Werken, wenn wir anfangen zu versuchen, die Werke zu verbessern, unsere Werke besser zu machen, gute Werke aus uns selbst hervorzubringen. Denn es ist ein Ding der Unmöglichkeit, deswegen muss der Christus immer wieder sagen, was versucht ihr denn? Was versucht ihr? Ihr seid Kinder des Teufels und nach eures Vaters Willen wollt ihr tun. Aber er hat immer wieder bezeugt, kann denn ein fauler Baum gute Früchte bringen und ein guter Baum faule Früchte bringen? Genauso wenig könnt ihr das Gute tun, wie ihr in der Sünde seid. Er musste uns das klar machen, denn wir haben die Heiligkeit der Gebote nicht verstanden. Er musste uns zeigen, als er auf der Erde war. Er sagte zu ihnen, ihr habt gehört, dass wenn einer die Ehe bricht und so weiter. Ihr habt gehört, dass wenn einer mordet und so weiter. Ich aber sage euch, und er musste die ganzen 10 Gebote ihm erklären. Aber er sagte an einer Stelle vom Ehebrechen. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat die Ehe mit ihr schon gebrochen. Er hat uns eine ganz neue Perspektive eröffnet. Er hat uns gezeigt, dass nicht die Tat ausschlaggebend ist. Das ist Kindergartenkram. Damit haben wir uns lange genug begnügt. Es geht nicht darum, was ich tue. Denn wenn es darum ginge, oh, da hätten wir eine Hoffnung. Wenn es nur darum ginge, körperlich, leiblich, den meiner Frau nicht untreu zu werden, wenn es darum geht, nicht zu stehlen, wenn es darum geht, nicht zu lügen, da hätten wir manchmal noch Chancen. Aber es geht viel tiefer und Christus musste das auch zeigen. Er sagte, wer eine Frau ansieht, die zu begehren, hat die Ehe schon mit ihr gebrochen, ohne dass er irgendetwas getan hat. Dieser Mann hat nichts getan, äußerlich, aber innerlich in seinem Herzen hat er die Ehe schon gebrochen. An einer anderen Stelle sagte er, wer seinen Bruder hasst, der ist schon ein Totschläger, der hat seinen Bruder schon getötet. Er hat ihn nicht einmal angerührt, aber Hass in seinem Herzen war genug, ausreichend. Und er hat seinen Bruder schon getötet. Merkt ihr, das ist die Tiefe der 10 Gebote. Und wir könnten so weitergehen mit allen 10 Geboten. Das ist die Tragweite. Und wenn wir das erkannt haben, merken wir, dass keiner von uns, kein einziger von uns auch noch ein Gebot halten konnte bisher. Die Juden, die hatten ein großes Problem. Sie haben mal gesagt, wenn ein Mensch auch nur eines der Gebote für nur eine Sekunde halten könnte, würde dem ganzen Evangelium eine ganz neue Perspektive geben. Aber sie wussten, dass ein Mensch die Gebote nicht halten kann, denn sie kannten die Heiligkeit der Gebote. Nun, diese Heiligkeit ist mit der Zeit dann auch verloren gegangen in den Köpfen der Juden. Und auch wir haben keinen richtigen Begriff, deswegen sagen sie, ich bin gar nicht so schlecht. Und sie betrachten sie und sagen, ich bin gar nicht so schlecht. Es gab mal eine Frau, eine Geschichte von einer Frau. Die Frau hatte keine Lust, zu Gott zu kommen. Sie empfand irgendwie keine Lust, in der Schrift zu lesen, zu beten. Und für sie war alles so einerlei. Sie konnte irgendwie keine Motivation entwickeln, zu Gott zu kommen. Und sie ging zu einem Prediger und sagte zu dem Prediger, weißt du, Bruder, ich habe keine Lust, zu Gott zu kommen. Was ist los mit mir? Mein Kopf sagt, es wäre besser, wenn ich jetzt zu Christus gehe und Gemeinschaft mit ihm pflege. Aber ich bringe irgendwie die Motivation nicht auf. Was ist los mit mir? Und der Prediger sagte zu ihr, weißt du, was du tun sollst? Geh nach Hause und ich möchte, dass du betest, Herr, zeige mir mein Ich. Tu nur das. Herr, zeige mir mein Ich. Geh und mach das. Sie ging nach Hause und tat genau das. Sie betete eine Woche lang, Herr, zeige mir mein Ich. Und nach einer Woche stürmte sie zur Tür hinein zu diesem Prediger. Und mit Tränen in den Augen und verzweifeltem Gesichtsausdruck sagte sie, was hast du mit mir getan? Was hast du getan mit mir? Nimm's weg von mir, ich will es nicht mehr haben. Ich kann mich nicht mehr ausstehen, ich hasse mich. Ich bin kurz davor, Selbstmord zu begehen. Was hast du mit mir getan? Nimm es weg. Und der Prediger sagte zu ihr, sehr gut. Und jetzt möchte ich, dass du nach Hause gehst und betest, Herr, zeige mir dein Ich. Sie ist nach Hause gegangen, hat das getan und wir alle kennen das Ende. Sie hat den Herrn gefunden und sie hat in ihrer Seele die Ruhe gefunden in dem Herrn. Aber das ist das Problem mit uns. Wir haben keine Lust, weil wir uns selbst nicht erkannt haben. Wir wissen nicht, dass wir nicht besser sind als der Mörder da draußen, als der Massenmörder, als der Kinderschänder, als irgendjemand. Und ich habe sehr viel Opposition deswegen erfahren. Geschwister haben gesagt, das kannst du nicht sagen. Wir, die in die Gemeinde gehen, wir sind doch anders. Wir sind anders. Du kannst doch keinen in der Gemeinde vergleichen mit einem da draußen, der vergewaltigt und umhergeht und tötet und so weiter. Das kannst du doch nicht tun. Aber Geschwister, es ist dasselbe Herz. Wir sind alle Nachkommen Adams. Wir sind alle seine Nachkommen, seine Kinder und besitzen deswegen dasselbe Leben, dasselbe kaputte Leben in uns. Bei dem einen äußert es sich nur so und bei dem anderen so. Das ist unser Problem, dass wir das nicht erkennen. Und so halten wir viel von uns selbst und denken, wir seien ja so gut. Aber das ist der erste Schritt, den wir gehen müssen. Die Selbsterkenntnis. Und Gott muss jedem Einzelnen von uns zeigen, wer wir sind. Ansonsten werden wir unser eigenes Ich nie abgeben. Nie töten lassen von Christus. Denn wir werden immer denken, oh, ich bin doch gar nicht so schlecht. Und wir gehen in die Gemeinde und wir beten. Aber ich sage euch, das alles. Und wir lesen in der Bibel, all das ist ein religiöser Mantel, mit dem wir die Flecken unten auf unserem Kleid bedecken. Aber die Flecken bleiben. Wir bedecken sie nur mit einem religiösen Mantel und denken, wir sind in Sicherheit. Es geht uns gut. Uns fehlt nichts. Wir gehen in die Gemeinde. Ach, diese Gefühlsausbrüche, dieser Temperament, den ich besitze und diese Lügen manchmal, diese kleinen Dinge, die ich spreche, oder diese kleinen Diese verkehrten Worte, die ich manchmal meiner Frau gegenüber benutze oder dem Mann gegenüber. Das ist alles Kraft, das übersieht Gott. Nein. Das Herz bleibt. Wir sind immer noch in dem ersten Adam und der erste Adam ist zum Tode verurteilt. Wir haben keine Chance. Wir sitzen alle im selben Boot. Deswegen der einzige Ausweg ist, dass wir sterben und Christus in uns hineinkommt. Und er beginnt sein Leben in uns zu leben, dieses vollkommen heilige Leben. Wenn wir etwas weitergehen hier, in Römer Kapitel 7, hier heißt es, ab Vers 19, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ein zweites Mal wiederholt er das. Er sagt, die Sünde tut es, die in mir wohnt. Und jetzt passt auf. So finde ich nun das Gesetz, dass mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz, nach dem inwendigen Menschen. Ich habe dieselbe Erfahrung gemacht. Ich habe das Gebot Gottes, die Gebote Gottes geliebt, das Gesetz Gottes geliebt von ganzem Herzen. Aber ich konnte sie nicht tun. Ich habe nach ihnen verlangt von ganzem Herzen. Ich habe gebetet zum Herrn, oh Herr. Ich möchte das überwinden. Ich will das nicht mehr. Ich hasse mein eigenes Ich. Ich liebe deinen Charakter. Ich liebe dein Wesen. Ich liebe deine Natur. Ich möchte so sein wie du. Ich möchte deine Gebote halten. Aber es ging nicht. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit für einen nicht neugeborenen Menschen. Für jemanden, der nicht von neuem geboren ist. Wenn Christus nicht in dir lebt und nicht all das tut, dann ist es hoffnungslos. Du kannst tun, was du willst. Gott könnte uns Millionen von Jahre geben hier auf der Erde. Er könnte uns Millionen von Jahren eine Chance geben und er könnte sagen, da, ich gebe dir genug Zeit, versuch es, versuch es. Viele Menschen sagen, ah, ich habe versagt, aber nächstes Mal weiß ich es besser. Geschwister, das ist Evolution. Durch Fehler lernen, ist das der Weg Gottes, dass wir aus Fehlern lernen? Müssen wir denn zuerst gesündigt haben, damit wir erkennen, was richtig ist? Das ist dieser Trug zwischen vielen Köpfen. Wir müssen nicht zuerst in die Sünde hinein. Wir müssen nicht zuerst Knechte Satans werden, damit wir erkennen, was gut ist. Nein, Erlösung ist in einem Augenblick verfügbar für jeden Einzelnen von uns. In dem Moment, wo wir glauben, ist all das, wofür wir so lange gekämpft haben, gut zu werden, heilig zu werden, vollkommen zu werden, ist in einer Sekunde hier für uns, vor unseren Augen. Und wir können sie innerhalb von keiner Zeit haben, in dem Moment, wo jemand anfängt zu glauben, dass das, was Gott sagt, was sagt er denn? Er sagt, ich habe euch meinen Sohn gegeben. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern hat das ewige Leben, hat nicht wird haben, hat hier und jetzt das ewige Leben in sich. Christus sagt, wer an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Selbst wenn er stirbt, wird er leben, sagt er. Natürlich, selbst wenn unser irdischer Körper hier stirbt und wir ins Grab kommen, wir leben dennoch, denn unser Geist ist verschmolzen mit dem Geist Christi. Und deswegen sind wir Teilhaber der göttlichen Natur, der Natur Christi. Und in dem Moment haben wir die Fülle der Gottheit leibhaftig in uns. Und Christus braucht nur bei der Auferstehung, wenn er wiederkommt, er braucht nur noch zu sagen, sein Leben zu sich zurückzurufen. Und weil sein Leben verschmolzen ist mit unserem Leben, werden alle, die in ihm gestorben sind, auferstehen. Das ist Christsein, das bedeutet Evangelium. Alles andere ist kein Evangelium. Deswegen sagt Paulus, er war sehr energisch und er war sehr ernst in dieser Sache. Er sagt in Galater, wenn selbst ein Engel vom Himmel kommt und euch ein anderes Evangelium predigt als das, was ihr gehört habt, der sei verflucht, und dann wiederholt er das nochmal. Es ist interessant, Geschwister, dass viele meinen, wie viele Gemeinschaften gibt es heute auf der Welt und wie viele Gruppierungen, wie viele Splittergruppen, die sagen, wir verkündigen die dreifache Engelsbotschaft. In Wirklichkeit haben sie keine Ahnung, was die dreifache Engelsbotschaft ist. Die dreifache Engelsbotschaft ist nicht, und jetzt bitte ich euch, hört gut zu, ist nicht, dass Sonntagsgesetz kommt, das Marklein des Tieres und all diese Dinge, die wir so oft gehört haben, seitdem ich denken kann, seitdem ich Adventist bin, höre ich nichts anderes. Und all diese Flugblätter und Faltblätter und wie viele habe ich selbst ausgeteilt. Aber das ist nicht die dreifache Engelsbotschaft. Es ist ein Trugschluss. Lesen wir das einmal. Lesen wir das. In Offenbarung 14, Verse 6 bis 12. Wir kennen diese Stelle. Jeder Adventist muss sie auswendig kennen. Offenbarung 14. Lesen wir ab Vers 6. Nur um das zu streifen, wir werden kein intensives Studium darüber machen, aber nur um es kurz zu streifen, damit Dinge klargestellt werden in unseren Köpfen. Denn viele denken, oh, diese Gemeinschaft verkündigt die dreifache Engelsbotschaft. Oh, die und die verkündigen die dritte Engelsbotschaft. Aber es ist nicht so, Geschwister. Die wenigsten unter den Adventisten wissen, was die dreifache Engelsbotschaft überhaupt ist. Lesen wir einmal in Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, alle Nationen, Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Hier haben wir eine Botschaft, die den Menschen, wie die Augen der Menschen, zu Christus weist, auf Christus, weg vom Menschen. Schwester Weiß sagte nach 1888, lange genug haben Menschen auf Menschen geschaut. Lange genug haben sie Hilfe vom Menschen erwartet. Es ist Zeit, die Augen der Menschen weg vom Menschen zu nehmen und hin zu Christus. Deswegen sandte Gott in seiner großen Gnade eine Botschaft, die unsere Augen vom Menschen wegnimmt und hin auf Christus weist. Das ist der Grund für die Botschaft. Wir haben lange genug auf Gemeinschaften geschaut, auf Organisationen und auf die Generalkonferenz. Wir brauchen Christus, Geschwister. Und Christus allein darf unser Hirte sein. Jetzt ist es interessant. Wir lesen die Verse nicht, sonst wird es zu lang sein. Aber ihr kennt alle diese Verse. Dann heißt es weiter, ein anderer Engel folgt und sagt, Babylon ist gefallen. Und dann heißt es, kommt ein dritter Engel. Es ist interessant zu bemerken, dass diese drei Engel nicht in einer sequenziellen Folge kommen. Sie kommen also nicht nacheinander, sondern sie kommen alle drei gemeinsam. Sie kommen alle drei zusammen zur gleichen Zeit. Wir sehen also drei Engel zur gleichen Zeit dastehen. Es ist interessant, dass Schwester White auch sagt, dass der zweite Engel, der kommt, die Botschaft wiederholt, die der erste Engel gesagt hat. Dann kommt der dritte Engel, der wiederholt wieder die Botschaft, die der erste Engel gebracht hat. Es gibt nur ein Evangelium. Und dieses Evangelium verkündigen all diese drei Engel. Und sie kommen alle zu dritt. Sie kommen nicht nacheinander. Es ist interessant, dass das Wort hier im Griechischen, wo es heißt, und ein zweiter Engel folgte ihm nach, sollte eigentlich heißen, ging mit ihm mit. Das ist dasselbe Wort, das in der Apostelgeschichte, wo es heißt, und dieser Felsen, der ihnen folgte, wo Paulus darauf eingeht und erklärt, dass die Israeliten, sie wurden aus Ägypten rausgeführt, und dann ging Christus ihnen nach, aber er ging ihnen nicht nach, sondern er ging mit ihnen, heißt es dort. Der mit ihnen ging, und dieser Fels war Christus, der mit ihnen ging. Und das ist genau das Wort hier. Es heißt, ein zweiter Engel ging mit ihm mit, und ein dritter Engel ging mit ihm mit. Also alle drei kommen und predigen dasselbe ewige Evangelium. Und das ewige Evangelium lesen wir in 1. Korinther. Schlag doch mal 1. Korinther auf. 1. Korinther, Kapitel 2. Lesen wir ab Vers 1. Hier heißt es, auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Er sagt also, ich bin nicht gekommen als ein großer Theologe zu euch. Ich habe euch nicht verführt mit verführerischen Reden, mit großem, mit gehobener Sprache. Nein, sondern ganz auf einer ganz normalen Ebene und ganz einfältig. Und ganz einfach. Dann sagt er hier weiter in Vers 2, das ist der Schlüsselvers. Er sagt, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus den Gekreuzigten. Das ist interessant. Paulus wusste nichts anderes als Christus den Gekreuzigten. Ja, gibt es nichts anderes zu predigen? Gibt es denn außer Christus den Gekreuzigten nichts zu predigen? 1888 wurde Wegener diese Frage gestellt. Und er sagte Wagner, wenn wir Erlösung haben, was brauchen wir mehr? Was wollt ihr sonst noch? Diese Frage möchte ich an euch weitergeben. Wenn wir Erlösung haben, was wollen wir sonst noch? Sehr oft wird ein großes Gewicht auf so Kleinigkeiten gelegt, auf kleine Leerpunkte, und sie wie in einem Knochen beißt man sich fest, und dann beschreibt man das, und es nützt niemandem etwas. Es dient nicht zu unserer Erlösung, aber sie reiten drauf rum und sagen, es ist Wahrheit, Bruder, du musst es annehmen. Sehr oft habe ich das gehört. Und dann habe ich gefragt, aber was bringt es einem? Gibt es ein ewiges Leben? Ja, nee, das nicht, aber es ist Wahrheit. Es ist Wahrheit und muss angenommen werden. Oh, Geschwister. Deswegen sagt Paulus, ich wusste nichts anderes unter euch, als Christus den Gekreuzigten. Wegener ist sogar so weit gegangen und hat gesagt, wenn jemand etwas anderes predigt als Jesus den Gekreuzigten oder irgendein Thema trennt von Jesus den Gekreuzigten, der hat gesündigt. Und der muss nach Hause gehen und diese Sünde bekennen. Andernfalls ist er verloren. Wenn jemand getrennt ein Thema, sei es irgendein Thema aus der Schrift, isoliert und außerhalb von Christus predigt und nicht in seiner Predigt Christus und den Weg der Lösung darlegt, der hat gesündigt, Geschwister. Das ist hochinteressant. All diese Dinge sollten wir bedenken. Nun, Paulus hat eine ganz besondere Qualifikation in diesem Kontext. Wir wissen, dass er, als er auf dem Weg nach Damaskus war, als er noch Saulus war, und er ging nach Damaskus, er hatte einen Brief, um mit der Autorität Christen einzusperren. Und er hat sie verfolgt und wir kennen ja die Geschichte von Saulus. Und er ist auf dem Weg nach Damaskus gewesen und dort erschien ihm Christus. Und Christus, als er ihm erschien, schlug er Paulus nieder. Und er fiel auf sein Angesicht und er wurde blind. Und Christus sagte, Saul, was verfolgst du mich? Und er sagte, wer bist du? Dich verfolge ich doch gar nicht. Aber das ist interessant. Christus sagte zu ihm, was verfolgst du mich? Denn seht ihr, Christen haben Christus in sich. Und deswegen, wenn ihr verfolgt werdet, werdet nicht ihr verfolgt. Christus wird verfolgt. Denn die einzige Identität, die ein Christ nach der Neugeburt hat, ist Christus. Er ist offiziell ein Teil von Christus und er ist sogar eingesetzt mit Gottes Sohn und sitzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Hier und jetzt. Nur diese Gedanken waren für uns bisher viel zu fantastisch, viel zu unglaublich, um sie anzunehmen, viel zu groß, zu gewaltig. Aber es ist Wahrheit und es ist Realität. Lest den Epheserbrief und ihr werdet es gleichen. Aber hier sagt er, also er hatte eine besondere Qualifikation. Paulus hatte das Evangelium direkt von Christus erfahren. Er hat keinen Menschen und dann geht er in Galater, am Anfang des Galaterbriefes, dort geht er genau darauf ein. Denn die Galater hatten ein Problem. Und um das zu klären, zeigt er erstmal seine Stellung, nicht um sich zu erheben. Nein, er zeigt ihnen, damit sie Vertrauen in sein Evangelium gewinnen. Und er sagt, wisst ihr denn nicht, ich habe das Evangelium nicht von Menschen erfahren? Christus selbst hat mir das Evangelium beigebracht. Deswegen hat er hier in diesem Kontext eine größere Qualifikation als irgendein anderer. Und er sagt, ich hielt es für wichtig unter euch, nichts anderes zu wissen, als Christus den Gekreuzigten. Und das ist genau das Evangelium, das in Offenbarung 14 uns gezeigt wird. Es ist Christus, der Gekreuzigte. Denn in Galater sagt derselbe Paulus, wenn jemand kommt und euch ein anderes Evangelium predigt, als das, was wir gepredigt haben, was hat er gepredigt? Wir haben es gerade gelesen. Christus, den Gekreuzigten. Und er sagt, wenn jemand kommt und euch ein anderes Evangelium predigt, wie oft haben wir es heute mit einem anderen Evangelium zu tun? Das Sonntagsgesetz kommt. Nun, diese Dinge werden von den Engeln erwähnt, aber was ist damit? Wisst ihr, Babylon ist gefallen. Der zweite Engel kommt und sagt, Babylon ist gefallen. Das ist ein Fakt. Es ist kein Evangelium. Es ist ein Fakt. Es ist eine Tatsache. Dann kommt der dritte Engel und sagt, jeder, der das Mahl einnimmt an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Zorneswein trinken und so weiter. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von ihnen. Das ist eine Konsequenz für all die, die das Evangelium nicht annehmen. Es ist aber nicht das Evangelium. Es ist nicht die dritte Engelsbotschaft. Es ist die Konsequenz auf die dritte Engelsbotschaft. Merkt ihr? Es ist die Konsequenz für die, die das Evangelium nicht annehmen, die dritte Engelsbotschaft nicht annehmen. Deswegen ist die dritte Engelsbotschaft etwas ganz anderes. Und das ist Christus, der Gekreuzigte. Das ist das, wovon wir jetzt sprechen. Gerechtigkeit durch den Glauben. Das ist die dreifache Engelsbotschaft. Alles andere sind Fakten. Fakten. Sie können hinzugefügt werden bei der Verkündigung, um Menschen zu warnen, wenn es nötig ist. Aber sie sind nicht das Evangelium. Sehr oft werden sie als Evangelium dargestellt. Nun das nur nebenbei, damit wir ein wenig den Kontext bekommen. Wenn wir weitergehen in Römer, gehen wir zu Römer zurück. Römer 7. In Römer Kapitel 7 lesen wir mal weiter. Hier heißt es dann, in Vers 23. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt. Er sagt, ich finde ein Gesetz in meinen Gliedern. Und er bezeichnet es dann später in diesem Vers als das Gesetz der Sünde und des Todes, das in meinen Gliedern ist. Er sagt also, das ist ein Gesetz. Diese Natur, die wir besitzen, ist ein Gesetz und wir können dem Gesetz nicht entfliehen. Wisst ihr, was ein Gesetz ist? Nehmen wir zum Beispiel ein Naturgesetz, die Schwerkraft. Ihr wisst, die Schwerkraft, wenn ich einen Ball oder einen Stein in die Luft werfe, passiert immer wieder dasselbe. Außer Gott wird eines Tages die Schwerkraft wieder wegnehmen. Aber solange die Schwerkraft existiert, ist es ein Gesetz, dass der Ball oder dieser Stein wieder zurückkommt auf die Erde. Das ist der Punkt. Und er bezieht diese Sünde in uns, das Gesetz der Sünde, er sagt, es ist ein Gesetz. Ich kann nicht anders sein. Gesetz ist immer etwas, was immer wieder dasselbe Ergebnis hat. Wenn man etwas tut, hat es immer wieder dasselbe Ergebnis zur Folge. Dann nennen wir es ein Gesetz. Und er bezeichnet es als ein Gesetz. Das bedeutet, wenn jemand aus eigener Kraft versucht, gerecht zu werden, oder denkt, er könnte durch seine Taten Gott beschwichtigen, oder könnte durch seine Taten Gott gut stimmen, oder irgendeines dieser religiösen Leistungen, sind wir nicht anders als die Heiden. Die Heiden, ich habe neulich gelesen, wie die Heiden bei bestimmten Götzen Süßigkeiten nehmen und den Götzen unter die Nase reiben, damit sie ihnen eine gute Zukunft gewähren, damit sie sie segnen. Sie müssen bestochen werden mit Süßigkeiten. Oder in anderen Teilen müssen sie mit Menschenopfern besänftigt werden und so weiter. So ist Gott nicht. Gott hat unseren Zustand gesehen. Gott weiß, wer wir sind. Wir brauchen ihm nicht zu sagen, wie wir sind. Er kennt unseren Zustand, deswegen hat er Christus gesandt. Und in Christus ist die Antwort auf unsere Probleme, auf all unsere Probleme. Deswegen ist unsere Frage, wie kommen wir in Christus hinein? Nun, durch die Neugeburt. Lesen wir einmal in Römer 6 und wir möchten dann auch abschließen. In Römer Kapitel 6, Abvers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde, sagt er? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Er sagt also, wir sind der Sünde gestorben. Nun achtet einmal auf die folgenden Verse. Oder wisst ihr nicht, der spricht zu Christen. Ja, habt ihr das nie gehört? Wisst ihr das denn nicht? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? Die sind in seinen Tod getauft. Wisst ihr das? Alle, die getauft wurden oder die getauft werden, sie wurden oder werden in den Tod Christi getauft. Und dann sagt er, so sind wir mit ihm begraben. Tatsache. Ob wir es glauben oder nicht, eine Tatsache. Nur der Glaube entscheidet darüber, ob es für uns Wirklichkeit wird oder nicht. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Dieses neue Leben ist das Leben Christi. Und dann sagt er weiter unten in Vers 11, so auch ihr, haltet dafür, er sagt, haltet dafür, denn unser Verstand wird dagegen sein. Unsere Vernunft, unsere Logik wird dagegen sein. Was soll das bedeuten? Ich besitze das Leben Jesu, aber ich bin doch immer noch derselbe. Ich sehe immer noch denselben Menschen vor mir. Hat man mir sehr oft vorgehalten. Aber ich sehe immer noch dich, Bruder, was ist los? Nein, 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 nein. Gottes Wort sagt etwas anderes. Er sagt, so haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. In Christus Jesus. Das Leben, das wir fortan in uns haben, ist das Leben Jesu. Ist nicht mehr unser Leben. Wir sind gestorben. Ein Toter ist tot. Er lebt nicht mehr. Deswegen müssen wir sterben, damit Christus in uns wohnen kann. Ich möchte euch noch, bevor wir abschließen, ein paar Verse zeigen, die sehr wichtig sind, sonst ist unser Studium unvollkommen. Schlag mit mir 1. Korinther 1, Vers 30 auf. 1. Korinther 1, Vers 30. Hier heißt es, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. All diese Dinge, Geschwister, sind in Christus. Und wir wurden vor 2000 Jahren in Christus hineingezeugt, objektiv, aus Gottes Perspektive. Nun, jetzt müssen wir das durch den Glauben aktivieren, diese Tatsache. Wir müssen es einfach glauben, dass es so ist. All unsere Probleme, all unser Streben nach Heiligkeit, all unsere Werke der Gerechtigkeit sind, all das können wir in einer Sekunde erfahren, in dem Moment, wenn wir glauben. Heiligung, Erlösung, Gerechtigkeit, Vollkommenheit, all diese Dinge, heißt es hier, sind in Christus. Und wir haben Christus seit 2000 Jahren in uns und wir sind in Christus, wenn wir es im Glauben annehmen und unser Leben ihm übergeben. Schaut einmal noch Galater 2, Vers 20. Galater 2, Vers 20. Hier heißt es ab Vers 19, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wann wurde Christus gekreuzigt? Heute? Nein, er wurde vor 2000 Jahren gekreuzigt. Aber Paulus sagt, ich bin mit ihm gekreuzigt. Das bedeutet, er wurde vor 2000 Jahren mit ihm gekreuzigt. Das ist Realität, Geschwister. Wir wurden vor 2000 Jahren mit Christus gekreuzigt. Jeder, der das glaubt, dass wir das neue Leben Christi erhalten haben, der hat das ewige Leben in sich. Der ist gerechtfertigt, vollkommen und geheiligt. Das ist das Evangelium. Und dann sagt er in Vers 20, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Und schaut einmal, was, wie es hier heißt, in 2. Korinther 5. 2. Korinther 5. Und hier Vers 16. 2. Korinther 5, Vers 16. Hier heißt es, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Er sagt hier, wir kennen fortan niemanden mehr nach dem Fleisch. Das bedeutet, all diese Dinge, die wer mich kennt oder gekannt hat früher, all diese Dinge, die mich zum Lächeln gebracht haben, all diese Dinge, die mich früher zum Zorn gebracht haben, all meine Eigenschaften, meine Vorstellungen, meine Ideale, meine Ziele, all diese Dinge sind weg, die sind nicht mehr da. Jeder Einzelne, bei jedem Einzelnen, der von neuem geboren wurde, ist es so. Fortan kennen wir niemanden mehr nach dem Fleisch. Das bedeutet, die Identität, die ein jeder von uns hat, ist nicht mehr die eigene, die ist tot. Die Identität, die fortan in uns ist, ist die Identität Christi. Und das ist interessant. Wenn wir noch zwei Verse möchte ich noch vorlesen, damit unser Studium vollendet ist. Kolosser, schlag mit mir Kolosser auf. Herrliche Verse, Geschwister, wenn wir sie beherzigen. Kolosser, Kolosser 3, Abvers 1, Abvers 2 lesen wir. Kolosser 3, Abvers 2. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das bedeutet, dort ist unser Leben. Unser Leben ist in Christus. Warum? Weil das Leben Christi unser Leben ist. Er ist unser Leben, und zwar buchstäblich. Fortan haben wir nicht mehr ein persönliches Leben, das wir fortführen und unabhängig von Christus dies tun und das tun und nur ab und zu geführt und geleitet werden von ihm. Nein. Sondern sein Leben ist unser Leben. Wir sündigen nicht, weil er nicht sündigt. Das ist der Schlüssel zur Überwindung. Und dann heißt es in Vers 4, schaut einmal, hier drückt es deutlich aus. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird. Wenn Christus euer Leben sich offenbaren wird. Christus ist unser Leben, unsere einzige Existenz. Und deswegen ist es so herrlich. Schaut einmal in Galater und damit schließen wir dann auch ab. Galater 3, Abvers 26. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus, nicht außerhalb von ihm, in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Wisst ihr das, Geschwister? Alle, die wir auf Christus getauft sind, haben Christus angezogen. Und dann heißt es hier, hier ist nicht Jude noch Grieche, und das bestätigt, was ich gesagt habe. Schaut einmal, hier ist nicht Jude noch Grieche, Hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Wie viele sind wir? Ein einziger, wir sind alle Christus. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. So extrem ist das Evangelium. Wie ich sagte, ich musste alles über Bord werfen, was ich bisher wusste, bis vor einem Dreivierteljahr, und musste mein Evangelium vollkommen neu studieren. Und viele Geschwister haben gesagt, Moment einmal, was ist mit den Werken? Was ist mit den Werken in dir? Werke müssen getan werden. Die Schrift sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Und ich möchte euch einen Abschlussvers, machen wir das zum letzten Vers jetzt hier, endgültig. Epheser, schlagt mit mir Epheser auf. Es gäbe noch sehr viel zu sagen. Wie ich sagte am Anfang, Geschwister, das Evangelium ist so umfangreich, dass wir es nur berühren können. Aber ich lege es in eure Herzen. Wir werden noch in den kommenden 2 Stunden noch mehr darüber hören. Aber studiert es für euch selbst. Diese Gedanken, die ich euch mitgebe heute. Studiert sie bis zum Schluss. Oder studiert sie weiter. Hier in Kapitel 2, hier heißt es, ab Vers 1, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter den Mächtigen, der in der Luft herrscht. Nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Er sagt, auch ihr wart tot. Wart tot. Wir sind es nicht. Ihr wart tot in euren Übertretungen. Wir waren in diesem Zustand der Hoffnungslosigkeit. Aber wir sind zum Leben hindurchgedrungen in Christus. Und jetzt geht's weiter. Schaut einmal in Vers 7. Ab Vers 6. Von Kapitel 2. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel. In Christus Jesus. Er hat uns mit auferweckt, mit Christus, vor 2000 Jahren. Und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Und jetzt achtet einmal. Die Verse 8 bis 10 sind wichtig. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk. Wessen Werk? Wir sind Gottes Werk. Geschaffen in Christus Jesus. Wir wurden hineingeschaffen, hineingezeugt durch das schöpferische Wort Gottes. Durch das mächtig wirkende Wort Gottes. Wir wurden in Christus hineingeschaffen. Und er sagt, denn wir sind sein Werk. Geschaffen in Christus Jesus. Zu guten Werken. Und jetzt passt auf. Die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Die Werke wurden von Anbeginn der Welt an vorbereitet für uns. Es sind nicht unsere Werke. Werke sind vorhanden, aber diese Werke sind die Werke Christi, die vor der Grundlegung der Welt in ihnen vorbereitet wurden, damit wir in ihnen wandeln sollen. Selbst die Werke sind ein Geschenk Gottes. Die Erlösung ist ein Geschenk Gottes. Die Vervollkommnung ist ein Geschenk Gottes. Die Heiligung, die Erlösung, das ewige Leben, und selbst die Werke, die danach folgen in einem Christen, sind alles das Geschenk Gottes. Und wir dürfen es im Glauben annehmen und sagen, Lob sei unser Vater im Himmel, der so eine Gnade mit uns hat, so gütig uns gegenüber, so eine Liebe hat uns an uns erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Ich wünsche mir, oh Geschwister, dass ihr dieses Thema beherzigt. Ich weiß, nicht alle werden immer dieses Thema beherzigen. Man hat immer solche, die sagen, die skeptisch sind. Und man hat immer die anderen, die sagen, das ist wundervoll und nehme es an. Aber ich möchte nicht, dass ihr reinspringt, sondern wegt diese Gedanken ab. Studiert sie in der Schrift. Lest Römer, Epheser, Galater und Kolosser.